Generell ist ein soziales Dilemma immer so beschrieben, wenn man sagt, die Gesellschaft würde sich besser stellen, wenn wir alle bestimmte Dinge tun würden. Aber für jeden Einzelnen ist es im Einzelfall immer ökonomisch sinnvoller, bequemer, einfacher, das in dem Moment nicht zu tun. Und da ist eben der Kampf gegen den Klimawandel ein typisches soziales Dilemma, was Spezialitäten hat, ja, aber in vielen Dingen auch gleich ist wie andere soziale Dilemma.
Was sind denn jetzt Beispiele für den Klimawandel als soziales Dilemma und wie drücken die sich denn aus?
Ja, also zum Beispiel Themen, wenn wir alle wissen, wir sollten eigentlich insgesamt weniger Auto fahren, aber für jeden Einzelnen ist es in dem Moment doch zeitlich schneller, günstiger, flexibler, doch wieder das Auto zu nehmen. Ja, und wie kann ich jetzt diese vielen Einzelhandlungen so steuern, dass sie eben doch gesellschaftlich, sozial als Ganzes dieses soziale Dilemma auflösen und insgesamt zum Beispiel weniger Auto gefahren wird. Oder um anderes zu nennen, wir wissen eigentlich alle, wenn wir insgesamt weniger Fleisch essen würden oder anders produziertes Fleisch, nicht jetzt mit zu viel Futtermitteln aus Soja, wo dann wieder Regenwald abgeholzt wird, wäre es für alle besser. Trotzdem der Gang in die Mensa und man guckt, was gibt's heute und dann habe ich doch Lust aufs Schnitzel. Ja, und wie kann ich jetzt diese vielen Einzelhandlungen so koordinieren, dass sie insgesamt ein anderes Ergebnis bringen? Das ist so die typische Fragestellung dahinter.
Sie haben den Gang in die Mensa angesprochen. Auf meinem Weg hierher sind mir sehr viele Autos auf den Parkplätzen aufgefallen. Das hatten Sie ja auch als Beispiel angeführt. Und Sie sprachen des Weiteren auch im Vortrag darüber, dass wir Menschen dazu geneigt sind, den Status quo zu akzeptieren. Also so der Ist-Zustand, wie er jetzt momentan vorherrscht. Und nicht bewusst Änderungen herbeiführen. Was könnten denn Gründe sein, dass wir dies nicht tun?
Oh, das kann man einfach aus der Verhaltensforschung ableiten. Also wir sind alle biologische Wesen und das ist normal, dass wir uns nicht gerne verändern. Das ist Bequemlichkeit, das ist aber legitim, so zu sein, so sind wir alle. Neue Dinge bedeuten immer Aufwand, Unsicherheit, Risiko. Ja, also es ist ganz natürlich, da kann man auch keinen für an den Pranger stellen, dass wir erstmal immer lieber das machen, was wir schon kennen, was wir gewöhnt sind und was Neues ist immer so ein bisschen unsicher. Und wenn ich jetzt dem Klimawandel tatsächlich begegnen will, dann muss ich bestimmte Dinge schon auch verändern, jeder bei sich im Verhalten. Nicht jeder komplett alles, vielleicht kann man sich was rauspicken in so kleinen Etappen, aber da muss ich auch Veränderung anschieben und das macht der Mensch nicht gerne.
Von der Veränderung ausgehend auf die ganze Welt mal geblickt und das soziale Dilemma, was dahinter steckt. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise Länder wie Bangladesch vor Augen halte, die ja im Vergleich zu Deutschland noch nicht mal in kontinentaler Nachbarschaft liegen, ja, also nicht innerhalb Europas, ergibt sich daraus ja eine sehr große Ferne zwischen den Ländern. Und wenn ich richtig liege, haben Sie auch gestern gemeint, dass diese Indikatoren des Klimawandels dadurch, dass sie eben an anderen Orten weit entfernt von uns stattfinden und nicht hier in unseren Breitengraden, dass sie nicht so spürbar für uns sind und wir nur Bilder aus den Medien erhalten von Tsunamis, von Überschwemmungen, Hurricanes und so weiter. Aber wir haben das nicht am eigenen Leibe erfahren. Und da frage ich mich, was muss denn eigentlich passieren, damit wir damit wir nicht nur ein zahlenbezogenes Verständnis auf wissenschaftlicher Ebene entwickeln können, sondern den Klimawandel als Ganzes, als Physisches begreifen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Auswirkungen des Klimawandels sind ja nun mal zuerst nicht bei uns. Also was wir jetzt physisch begreifen, ist, dass wir natürlich mehr Migration erleben von Leuten, die flüchten, auch bedingt durch den Klimawandel oder zumindest indirekt, weil es dadurch dort zu Spannungen kommt. Und wir haben die letzten 2 Jahre wahrscheinlich auch so ein Gefühl entwickelt, oh, hier war es wirklich heiß, das war eine Dürre oder ich habe wenig Niederschlag oder Extremwetterereignisse, ein Hochwasser, was jemand mal im Keller hatte und dann das vielleicht verbindet mit Klimawandel. Das sind natürlich so erste Türen, die sich auch bei uns in der Verbindung öffnen. Das andere ist, dass die zunächst kernnegativen Auswirkungen weit weg sind von uns. Das macht genau so ein soziales, weltweites Dilemma auch aus. Das können wir ja erstmal nicht verändern. Und da werden auch Zahlen, die man den Leuten präsentiert, nichts daran bewegen können. Also solange ich nicht, und das zeigt auch viel Forschung und Experimente, wenn ich nicht akut das Risiko bei mir sehe, ist es sehr, sehr schwer zu handeln und in einen gemeinsamen Pool etwas zu investieren.
Ich sehe da dennoch irgendwie einen Widerspruch, weil wir ja zumindest so weit sind, dass wir mit dem Weltklimarat uns unsere Auswirkungen auf den globalen Klimawandel beziffern und begreiflich machen können, zumindest vorstellbar machen können, und trotzdem relativ wenig passiert. Und da wollte ich Sie fragen, wie stehen Sie denn zur Annahme, dass uns einfach die nötige Empathie zu anderen Ländern des globalen Südens, die es hauptsächlich betrifft, also die Konsequenzen des Klimawandels, ja, die Empathie fehlt?
Ja, ob uns die Empathie fehlt, die haben sicher viele Leute auch, andere haben sie nicht. Die Frage ist, was uns zum Handeln bewegt. Ja, und also Forschung hat gezeigt, zum Handeln werden wir nicht bewegt, wenn die Effekte einfach zu weit weg sind. Das ist eben eine Person, die ich nicht kenne, die ganz woanders lebt. Das hat nichts damit zu tun, ob ich nicht durch Daten, durch diese Studien und Klimarat, die Sie erwähnen, vielleicht den Zusammenhang verstehe. Das ist wichtig. Ja, die Fakten sind unheimlich wichtig, das muss ich begreifen. Aber die Frage ist, wie ich diesen anderen Punkt des Dilemmas auflöse, dass die tatsächlichen Nöte nicht bei uns vor der Haustür liegen. Und da muss man eben dann Wege finden, wie kann ich das umgehen, sodass ich mich trotzdem engagieren kann, eben in kleinen Gruppen von unten heraus Lebensstile verändern oder genauso durch die Politik gemachte Vorgaben. Da ist dann vielleicht mehr, wenn es solche globalen Dinge sind. Deshalb muss es auch so ein Zusammenspiel sein zwischen manchem, was die Politik vorgibt, und anderen Dingen, die man selber von sich aus verändert. Und in diesem Kreislauf kann man da, denke ich, eine gute Mitte finden. Ja, und für das eine brauche ich mehr faktenbasiertes Wissen, für das andere brauche ich vielleicht Empathie, und das andere ist so weit weg, da ist es ganz gut, wenn man von oben vorgegeben bekommt, wie man ein Stück weit handeln könnte.
Nun ist ja im Zuge der ganzen Klimadebatte auch viel Gegenwind aufgekommen gegenüber Fridays for Future. Bei der letzten Demonstration im Oktober gab es am Rande der Demo einen Gegenprotest der Gelbwestenhalle. Also die Gelbwesten sind nur ein Beispiel, aber ich sehe zumindest, dass beispielsweise durch die Kampagne der Bild zum Erhalt des Dieselautos, ja, Widerstand zu leisten gegen jetzt diskutierte Forderungen, die sich positiv auswirken würden, global betrachtet auf den Klimawandel, dass das eben ein Erscheinungsbild ist. Wie stehen Sie dazu und wie sollte damit umgegangen werden?
Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Also Ökodiktatur kann man nicht machen. Ja, und man darf da auch, muss auch vorsichtig sein, was man jetzt vorgeben kann. Und manchmal kann man aber einfach den Rahmen setzen, damit zum Beispiel lokale Organisationen sich besser finden können, sich selber ihre Satzung setzen können, einfach anerkannt werden durch eine Administration, die drüber steht, aber lokale Aktionen trotzdem unterstützt und sich entwickeln lässt. Also was wir nicht machen dürfen, das dürfen wir auch vom Grundgesetz her nicht, ist, wir dürfen nicht die Freiheit des Einzelnen im Konsum einschränken, auch wenn es für den Einzelnen schädlich ist. Das hatte ich, glaube ich, gestern auch kurz. Ja, man darf nicht sagen, du darfst weniger rauchen, weil ich weiß genau, du wirst dann krank oder du bist zu dick, du darfst keine Schokolade mehr essen, kriegst du Diabetes. Das geht eben nicht. Ja, es geht auch in unserem System nicht. Und das ist ein hochgeschütztes Gut. Man kann natürlich sagen, wenn grundsätzlich die Gesellschaft in Gefahr ist, und das ist sie vielleicht nicht in Deutschland, aber die globale Gesellschaft ist ja in Gefahr, wenn Menschen ertrinken und Länder im Weltmeeren sozusagen versinken, ja, dann gibt mir das schon eine gewisse eine gewisse Freiheit, da auch einzuschreiten und Vorgaben zu machen. Aber das ist eben, also besser ist es immer, wenn ich Leute überzeuge, dass sie dem auch zustimmen. Ja, also wenn ich den Weg dahin ebne, informiere oder Parallelen ermögliche. Du kannst das einkaufen mit einem guten Label, was strukturiert ist, ermöglichen wir dir aber auch zu sehen, dass du auch andere Dinge einkaufen kannst. Oder man kann zum Beispiel Schlachthöfe dahin bewegen, bestimmte Extra-Chargen, extra schlachten zu lassen. Ja, das ist über solche politischen Vorgaben, denke ich nach. Nicht jemand, der dem Einzelnen sagt, einen Tag die Woche darfst du kein Auto fahren. Sowas ist zu drastisch. Geht auch in der Demokratie nicht und in der freien Marktwirtschaft. Aber so im Hintergrund steuern, dass verschiedene Varianten möglich sind, ja, da kann man, denke ich, schon bewusster vorgehen.
Ist es das, was Sie als Wechselspiel zwischen Politik und Gesellschaft oder gesellschaftlichem Wandel verstehen oder was bedeutet das für Sie noch?
Das Wechselspiel, diesen Kreislauf, den ich gestern beschrieben habe, das ist noch ein bisschen was anderes, was ich damit meine, wenn man überlegt, wie Politik zustande kommt. Versuchen natürlich Politiker, Wählerinteressen abzugreifen, ja, in ihren Parteiprogrammen und sie möchten wiedergewählt werden. Das heißt, die schauen auch immer sehr genau, wie ist denn die Stimmung in der Gesellschaft, nicht? Was ist on vogue? Was möchte meine Wählergruppe und noch welche, die ich dazu gewinnen will, vielleicht gerne erreichen? Wie leben die im Moment? Was kann ich umsetzen, was nicht? So dass das so ein Ping-Pong-Spiel ist, wenn wir jetzt unseren Lebensstil ein bisschen verändern, also bewusst, ich werde oft gefragt, ach, da kann ich da als kleiner Mann sowieso nichts dazu beitragen, weil alle anderen machen auch nicht und die Politik bewegt sich auch nicht. Dann würde ich immer sagen, natürlich, wenn wir nun alle mehr Fahrrad fahren und plötzlich Teilauto total cool ist, ja, und man bewusst mehr Bahn fährt und auch mal ein veganes Essen kocht, weil das schick ist, dann sieht auch die Politik wieder, oh, dazu können wir ruhig was umsetzen, das scheint möglich, ja. Und dann geht der Kreislauf aber auch wieder zurück, wenn es plötzlich eine Vorgabe dazu gibt, denken auch andere Leute, ach, okay, es soll ja tatsächlich so gesteuert werden, vielleicht ist ja doch was dran. Es gibt ja plötzlich zwei Essen zur Auswahl, vielleicht ist doch was dran, das andere zu nehmen. Und so springt das eigentlich immer hin und her. Und wir dürfen nicht den Weg gehen, immer den anderen zu blamen und zu sagen, ach, die Politik soll erstmal machen, nicht? Und die Politiker sagen, na, die Gesellschaft will ja gar nicht, dann stecken wir fest. Deshalb ist so ein bisschen meine Idee, um auf den Anfang zurückzukommen, wie man jetzt dieses globale, neue soziale Dilemma auflöst, dass man von beiden Ebenen ansetzen muss, nicht? Das eine, also politisch vorgabengesteuert, hierarchisch. Und das andere in kollektiver Selbstorganisation, kleine Gruppen können auch zwei Leute sein, die sich zusammentun, eine Fahrgemeinschaft bilden. Und das bringt auch einen Input. Ja, also jeder ist da gefragt.
Was ich mich frage, was wäre denn eine weitere Möglichkeit vielleicht, die man andenken könnte, hier in der westlichen Welt, um dieses soziale Dilemma, vielleicht auch dahingehend die soziale Schere zwischen den Staaten von Industrie bis Entwicklungsland zu schließen.
Ja, wenn wir das im Moment so ein bisschen als Fakt sehen, dass wir natürlich unseren Reichtum und Wohlstand auch ein Stück weit dem verdanken, dass es eben Ländern im Süden nicht gut geht, im globalen Süden und dort wenig Entwicklung ist, dann ist die Frage nicht, die Sie stellen, ob sich diese Schere immer weiter auseinanderentwickelt oder ob die überhaupt eine Chance haben, in diesem Entwicklungsländer, Schwellenländer, Industrieländer so aufzusteigen. Das wäre dann praktisch nicht möglich, ne? Weil wir ja den Wohlstand darauf basieren. Was ich mir vorstellen könnte, so als globales Gedankenmodell geht eher so in die Richtung, dass wir vielleicht auch getrieben davon, dass wir uns jetzt umstellen müssen, eher diesen Weg ein Stück weit des Degrowth gehen, also aus dieser Degrowth-Debatte kommt. Also nicht immer mehr ist noch besser, weil irgendwann nimmt auch Glück und Zufriedenheit nicht mehr immer weiter potenziell nach oben zu, sondern das läuft aus, ja. Also wir könnten auch weniger und anders produzieren und vielleicht die Industrieländer auf eine andere Schiene der Weiterentwicklung schieben Und dann haben auch Länder des globalen Südens parallel eine Chance dazu, weiter aufzusteigen in diesem System. Und vielleicht ist das von mir so ein Traum, ja, dass das eine globale Entwicklung sein könnte, die die Schere wieder verengt.